gibt aber so 5-10%, die gerade aufwachen, die merken, okay, wir müssen aktiv werden, die mit den ersten Strategien loslegen.
Ja, und wir haben ja sogar einen Kunden, der hat im letzten Jahr 35% Umsatzwachstum gemacht, nachweisbar durch uns. Also es geht.
Die Kernfrage ist halt so, mit welchem Mindset gehe ich da rein? Sage ich halt, okay, jetzt ist Krise, ich warte, bis die Krise vorbei ist und dann lege ich wieder los. Und dann ist halt die Frage, kann ich überhaupt wieder loslegen?
Das ist der Industrieimpulse-Podcast von Indomera. Mit Wachstumsthemen rund um die Industrie.
Ja, herzlich willkommen zum Industrieimpulse-Podcast. Ist irgendwie gefühlt sehr, sehr ungewohnt, mal hinter der, beziehungsweise vor der Kamera zu sitzen, weil ich normalerweise immer hinter der Kamera sitze. Aber wie geht's dir damit, Erik?
Ja, auf jeden Fall ungewohnt. Also für die, die vielleicht uns noch nicht so gut kennen, wir haben in den letzten Jahren mit über 130 produzierenden Unternehmen zusammengearbeitet, alle Größenklassen mit dabei und eigentlich sind wir halt immer hinter den Kulissen, kümmern uns um die Kampagnen. Kelvin ist schon seitdem er 12, 13 Jahre sind, so ein Videofreak, hat immer alle Urlaube früher mit Kameras aufgenommen. Ja, und jetzt sind wir vor der Kamera, also nicht so, dass wir es noch nie gemacht hätten, aber es ist das erste Mal ein Podcast. Und ja, vielleicht erstmal die Frage, warum gibt es den Podcast?
Ja, den Podcast gibt es aus einem ganz bestimmten Grund. Und zwar haben wir jetzt, wie du schon gesagt hast, über 130 Unternehmen dabei geholfen, wirklich messbar zu wachsen, sei es mit Mitarbeitenden oder auch einfach mit mehr Umsatz. Und dieses Wissen ist halt noch nicht weit verbreitet. Und genau das wollen wir halt für unsere Podcasts, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer oder natürlich auch die, die das Video schauen auf YouTube, natürlich zugänglich machen, dass sie einfach da, gerade in dieser aktuellen wirtschaftlich schwierigen Zeit, einfach einfacher, messbar, planbarer vorwärts kommen.
Also es geht um mehrere Themen, ne? Es geht um Recruiting, es geht um Neukundengewinn, es geht um Marketing, es geht um Vertrieb, um Digitalisierung, Prozesse. Wir werden auch den einen oder anderen spannenden Gast mal mit reinbringen, den einen oder anderen haben wir auch schon eingeladen, also könnt ihr gespannt sein auf die nächsten Folgen, die kommen werden. Und ja, es soll darum gehen, wie es der Name sagt, Impulse für die Industrie zu liefern und ich schließe mich dem an, ne? Also wir merken immer wieder, dass unsere Kunden halt merken, wie groß der Unterschied ist, wenn man einfach mit anderen Denkweisen im Marketing, im Vertrieb quasi das Wachstum im Unternehmen gestaltet. Und gerade in der aktuellen Zeit, in der Krisenzeit, ja, sind viele verhalten und es tut sich wenig und dementsprechend jetzt der Podcast, um etwas auch im Markt zu verändern und um nicht nur unseren Kunden helfen zu können, sondern auch all denjenigen, die noch nicht bei uns Kunde sind, vielleicht später mal, aber die auch ansonsten einfach nur Impulse für sich mitnehmen wollen, um quasi ihr Unternehmen im Industriebereich voranzubringen, genau. Also für Maschinenbauer, Chemieunternehmen, produzierende Unternehmen, Komponentenhersteller, all diese Unternehmen, genau.
Also würdest du denn sagen, Erik, ist gerade so der größte Fehler, was die meisten Komponentenhersteller, Maschinenbauer bzw. Industrie gerade machen?
Ja, also wir arbeiten immer sehr, sehr viel mit Fehlern. Also eine Strategie, das schon mal vorab zu geben, im Marketing, im Vertrieb, im Recruiting insgesamt, ist es quasi, sich anzuschauen, was sind typische Fehler, die alle machen und dann genau das Gegenteil davon zu machen, weil das immer ein sehr guter, bewährter Weg ist, um ans Ziel zu kommen. Und ein riesiger Fehler, den man jetzt gerade sieht, ist insgesamt so dieses Mindset, okay, es ist Krise, wir warten einfach mal ab und sitzen die Krise aus und schauen mal, was passiert. Weil im Endeffekt ist es natürlich so, China wird immer besser, ne? Also ganz, ganz viele Kunden sagen uns, ne, früher hat man die Chinesen alle belächelt. Mittlerweile sind die in vielen Sachen wirklich gut geworden. Vielleicht noch nicht in allen, aber in sehr, sehr vielen.
Ich habe heute nur sogar noch ein Strategiegespräch mit einem Unternehmen gehabt und der hat genau das bestätigt, hat gesagt, so, yo, China ist nicht nur aufgeholt, sie haben uns sogar schon überholt. So, also jedenfalls, sie machen so spezielle 3D-Druckmaschinen und in dem Bereich sind die schon komplett überholt.
Ja, und wir haben auch viele Geschäftsführer, mit denen wir halt sprechen, die halt irgendwie gefühlt gerade den Sand in den Kopf stecken und sagen, okay, die Chinesen sind viel günstiger, die haben bessere Produktionsbedingungen, mittlerweile technisch sehr gut. USA sind halt Innovationsführer tendenziell und Deutschland, klar, wir sind die Ingenieure, die Ingenieurskünstler. Mein Vater selbst war auch Ingenieur, von daher kenne ich das ganz gut. Und da ist Deutschland halt in diesem Marktdruck gerade drin und man steht irgendwie so zwischen diesen Welten und alle sind verhalten oder sehr viele sind verhalten. Zeitgleich gibt es natürlich jetzt einen kleinen Prozentsatz im Markt, der irgendwie merkt, okay, so kann es nicht weitergehen, weil selbst wenn man jetzt auf die Politik wartet, das dauert wahrscheinlich Jahre, bis sich dort nochmal etwas verändert und es wird wahrscheinlich nicht diesen einen magischen Knopf geben und dann ist es wie vor ein paar Jahren, auf einmal läuft es alles und das, was in den letzten Jahren schwer war, nämlich sich guten Leute zu finden, so hat sich jetzt der Markt umgekehrt. Das heißt, die nächsten Jahre geht es eher darum zu schauen, okay, wie kriegen wir gute Aufträge, wie kriegen wir die richtigen Kunden und wie positionieren wir uns international so mit den passenden Kampagnen oder auch im deutschsprachigen Raum so, dass wir halt die passenden Kunden gewinnen und dass man sich sicher und fundiert aufstellt. Und weil ich eigentlich auch von einem erfahrenen Unternehmer aus dem Maschinenbau gehört, dass man halt nicht gegen die Chinesen arbeiten sollte, sondern dass man vielleicht auch mal drüber nachdenken sollte, wie kann man das Ganze für sich nutzen, indem man zum Beispiel im Ausland gewisse Dinge produziert. Das sehen wir auch immer mehr, logischerweise, dass die Unternehmen ins Ausland gehen. Trotzdem brauche ich die Strategie, wie vermarkte ich mich in Deutschland. Ich habe immer noch die deutsche Ingenieurskunst, immer noch deutsche Qualität und diese Punkte einfach international, das, was uns ausmacht, einfach herauszustellen, einfach mit einem anderen Mindset ranzugehen und etwas zu verändern in der Krise. Ne? Ich weiß nicht, wie nimmst du es wahr? Du hast ja auch sehr, sehr viele Gespräche.
Gerade in den Strategiegesprächen oder auch mit Unternehmern, wenn man so auf Netzwerktreffen unterwegs ist, halt immer dieses Verhalten, ja, wir warten mal ab. Ja, die ganzen Kunden oder Bestandskunden halten gerade ihre Budgets zurück. Wir müssen jetzt erstmal eine Forecast abwarten. Und das ist immer dieses viele Warten, Warten, Warten. Es wird aber meistens halt nichts getätigt. Ne? Und das ist immer so ein bisschen gefährlich. Also wir sind ja eh ein Freund davon, immer antizyklisch zu denken. Und wenn ich jetzt halt einfach nur abwarte, nichtsdestotrotz gibt es diese Sprichwörter, ne? Wer rastet, der rostet. Und was siehst du vielleicht für, ist ja so, es sind ja oft manchmal so kleine Sprichwörter, die aber ja, am Ende, da steckt ja auch immer eine große Wahrheit dahinter. Ne? Was siehst du denn vielleicht für Folgen, wenn ich jetzt ein Industrieunternehmen bin und ich warte jetzt, weil vielleicht Anekdote von mir, so, ich kenne jetzt mindestens 15, 20 Unternehmen, die warten, aber das auch schon seit anderthalb, zwei Jahren, weil sie das schon vor anderthalb, zwei Jahren festgestellt haben, dass die Umsätze stagnieren, vielleicht sogar eingebrochen sind. Manche, ich habe letztens mit einem Industrieunternehmen gesprochen, metallverarbeitend, da, die sind gerade bei einer Auslastung von 60%. So. Und denen geht es gerade auch echt nicht gut. Also, ja, was würdest du sagen, was sind denn dann die Folgen, also wenn ich jetzt nichts tue?
Ja, es gibt natürlich mehrere Probleme. Das eine ist, es ist kein Ende in Sicht. So. Also kann sein, dass es auf einmal gute Entwicklung gibt in die eine oder andere Richtung und auf einmal ist es doch wieder besser, leichter, wie auch immer. Aber ich habe erstmal halt als Unternehmer keine Kontrolle drüber und dementsprechend bin ich halt extern abhängig. Und wenn ich halt einfach drauf warte, habe ich halt zum einen das Problem, logischerweise, schlimmsten Fall habe ich irgendwie Kurzarbeit, meine Produktion ist nicht ausgelastet, richtig gute Leute gehen vielleicht zum Wettbewerb, weil auch in der aktuellen Zeit gibt es immer noch Unternehmen, denen es gut geht. Also ein Kunde von uns, auch Maschinenbauer, sehr stark pharmalastig natürlich unterwegs, so, die sind trotzdem noch anderthalb Jahre ausgelastet. Das heißt, es gibt immer noch Felder, in denen es sehr, sehr gut läuft. So, das heißt, gute Leute wandern vielleicht ab. Ich habe aber auch das Problem, so, ne, also wie du sagst, der rastet, der rostet. Das heißt, viele Prozesse brechen natürlich auch mit der Zeit zusammen, wenn irgendwie nichts vorangeht. Und die Kernfrage ist halt so, mit welchem Mindset gehe ich da rein? Sage ich halt, okay, jetzt ist Krise, ich warte, bis die Krise vorbei ist und dann lege ich wieder los. Und dann ist halt die Frage, kann ich überhaupt wieder loslegen? Oder ist es halt das Ding, dass ich das einfach nicht akzeptiere, dass es gerade quasi Umsatzeinbruch ist, Stagnation und ich gehe quasi so voran und sage, okay, es ist schwieriger, aber ich sehe trotzdem zu, dass ich weiter wachse, weil auch in der aktuellen Zeit ist es noch absolut realistisch, 10% Umsatzwachstum oder so zu erzielen. Wir haben auch Kunden, die noch schneller wachsen. Man braucht halt die passenden Strategien dafür, weil auch in jeder Marktlage gibt es immer 5-10%, denen es gut geht. Und man sieht sogar historisch, wenn man sich in ganz anderen Unternehmensbranchen das anschaut, so die größten Unternehmen sind immer in Krisenzeiten gestartet. Also sei es Airbnb, ich hoffe, ich vertue mich jetzt hier nicht, aber ich glaube Airbnb, Netflix als auch Facebook, das war immer halt Dotcom-Krise etc., all diese großen Krisen. Gerade in den Krisenzeiten findet halt Veränderung statt und das ist halt eine riesige Chance. Das heißt, gerade in dieser Zeit ist es eine Möglichkeit, auch im Markt reinzukommen. Ne? Also ein Unternehmen aus unserem Kreis, die haben zum Beispiel die Möglichkeit, die helfen Industrieunternehmen daraus im asiatischen Raum zu produzieren und können aber Produktionskosten senken. So, und wenn man halt genau so ein Angebot hat, ist es halt eine riesige Chance. Und genauso ist es halt gerade ein Faktor, dass viele Unternehmen auch einen Bedarf haben. So, das heißt, sie sind vielleicht noch nicht aktiv auf der Suche nach anderen Partnern, aber sie haben trotzdem einen Bedarf eigentlich nach einem weiteren Lieferant, nach einem Ersatz, weil der Nachfolger, vielleicht der Lieferant, mit dem ich gerade zusammenarbeite, der hat noch keinen Unternehmensnachfolger, ich weiß nicht, wie perspektivisch kann ich mit dem zusammenarbeiten oder er kann vielleicht nur Teile bedienen, aber nicht alles oder vielleicht ist er auch einfach nicht gut, ne? Und ich kann es vielleicht als Unternehmen besser darstellen. Das heißt, es gibt verschiedenste Gründe, weshalb trotzdem Leute im Markt sind oder Unternehmen im Markt sind, die eigentlich einen Bedarf haben.
Hundertprozentig.
Quasi. Und ja, die potenziell Kunden werden können. Und das Problem ist halt einfach, wenn ich halt sage, ja, ich will nicht mehr wachsen, ich tue nichts, Marketing funktioniert nicht, wir sind eine Nische, da gibt es kein Marketing. So, das klappt alles nicht, wenn ich mit diesem Mindset natürlich hergehe, dann gewinne ich diese Kunden nicht und genau das ist das größte Risiko, weil das wäre ja die Frage eigentlich, das größte Risiko, weil es verändert sich gerade etwas im Markt, es gibt einen riesigen Anteil vom Markt, der einfach sagt, wir warten ab, wir machen nichts, es gibt aber so 5-10%, die gerade aufwachen, die merken, okay, wir müssen aktiv werden, die mit den ersten Strategien loslegen. Genau diese Unternehmen gewinnen jetzt natürlich an Marktanteilen, das heißt nicht nur, dass sie sich dann die Prozente vom Markt sichern, die gerade offen verfügbar quasi aktiv nach neuen Lieferanten suchen, sondern es kann auch sein, dass sie halt Unternehmen, die gerade bei Ihnen im Bestand sind oder bei anderen Unternehmen im Bestand sind, einfach abwerben, weil sie halt einfach besseres Marketing machen, weil sie präsenter sind, weil sie bessere Vertriebsprozesse haben, weil sie Messbarkeit in den Dingen haben, weil sie klar herausstellen, was macht sie besonders. So, ne? Also klassischer Fehler, kennst du gleich auch gut, ist das Thema Floskelmarketing, ne?
Also, ja klar, es war einfach, das kann man, also egal, auch für die Zuhörer können sie gerne mal testen, wenn sie jetzt mal auf eine Webseite gehen von einem Industrieunternehmen, da werden immer so 3-4 Floskeln stehen, die irgendwie überall stehen. Das ist, wir haben technisches Know-how, familiengeführt seit so und so vielen Jahren, alles aus einer Hand, das ist so der Klassiker, ne? Von der Konstruktion bis zur Auslieferung, alles aus einer Hand. Und das sind natürlich so Floskeln, die schreibt halt natürlich jeder und nutzt jeder, aber das zeigt natürlich einem potenziellen Interessenten auch jetzt nicht, ja, wo ist denn überhaupt der Unterschied zwischen den ganzen anderen Unternehmen, die vielleicht genau das Gleiche anbieten. So. Und ich glaube, es ist generell auch ein Trugschluss zu sagen, ja, in der Wirtschaft geht es schlechter. Okay, jetzt frieren wir erstmal unsere Recruiting-Budgets ein, ja, Marketing dementsprechend auch, aber der Vertrieb, der muss jetzt mehr Gas machen. Ja, man muss es auch dementsprechend, also Marketing und Vertrieb eher als eine Einheit sehen, weil wenn das Marketing gut läuft, hat der Vertrieb auch gut zu tun und arbeitet dementsprechend mit warmen Leads und muss nicht irgendwie krasse Kaltakquise machen. Und das ist genau der Trugschluss, zu sagen, ja, ich gebe jetzt kein Marketingbudget mehr aus, weil gerade die Unternehmen, die jetzt halt mehr sichtbar sind, mehr mit Unternehmen sprechen, mehr Marketing machen und einfach bekannter werden und Vertrauen aufbauen, das sind die Unternehmen, die halt am Ende davon profitieren werden und zum Beispiel ihre Kunden halt auch akquirieren können. Das heißt, sie warten im schlimmsten Fall und ihnen springen dann vielleicht sogar gewisse Bestandskunden ab, weil die Konkurrenz einfach gerade umtriebiger ist, da jetzt einfach mehr macht. Und das ist so ein bisschen auch das Gefährliche am, ich sag mal, ich warte jetzt die ganze Zeit. Und gerade in dem aktuellen Marktsegment, wir hatten letztes Jahr über 22.400 Insolvenzen in Deutschland. Das heißt, viele Unternehmen gucken jetzt einfach, okay, wie stabil ist mein neuer Partner? Weil vielleicht ist einer insolvent gegangen. Okay, ich muss mir einen neuen Partner suchen. Wie stabil ist dieser? Wie sicher ist der? Und gerade wenn sie dann nicht in der Sichtbarkeit sind und die Budgets zurückhalten, und wir den Spieß jetzt mal sozusagen umdrehen, was sollen dann diese Unternehmen genau darüber denken? Wenn sie nicht mehr sichtbar sind, sie nichts mehr von ihnen hören, sie vielleicht gar nicht mehr auf der Messe sind, das impliziert natürlich auch dementsprechend, dass diese Stabilität und Sichtbarkeit, Sicherheit dementsprechend gar nicht mehr gegeben ist. Also da wieder dieses, ja, einfach jetzt das antizyklische Denken, um da auch wirklich einen Impact am Ende zu schaffen. Ne?
Ich glaube, was halt auch so ergänzend ein wichtiger Faktor ist, also klar, antizyklisch denken etc., aber die Frage ist ja auch, sind wir mal ehrlich, so Maschinenbauindustrie, die letzten Jahre musste man nicht sonderlich viel Marketing machen. Wie hat das Marketing ausgesehen? Man hatte eine Webseite, die vielleicht gut war. Teilweise natürlich auch sehr, sehr spannend, wenn man sich so die Webseiten anschaut in dem Markt, wo man sich fragt, wie schaffen es Unternehmen in diesen Dimensionen unterwegs zu sein mit einer solchen Webseite? So, das zeigt schon, okay, man brauchte keine gute Webseite, man konnte trotzdem wachsen, man konnte trotzdem überleben. Das verändert sich halt so. Mittlerweile reicht es nicht mehr aus, eine Webseite zu haben, die so aussieht wie aus 2002. Wenn ich eine solche Webseite habe und es sieht ein junger Einkäufer, oder muss nicht mehr jung sein, aber ein klassischer Einkäufer sieht so eine Webseite und die sieht altbacken aus, dann impliziert das direkt, dass nicht nur die Webseite altbacken ist, sondern das gesamte Unternehmen, die Prozesse, die Innovationskraft etc. Und das ist halt genau der Punkt. Ne? Man hatte eine Webseite, man hat ein bisschen Messen gemacht, man hat mal Broschüren gemacht. Und ich glaube, das Problem, was auch da ist, ist halt, dass man in dieser Branche einfach nie Marketing wirklich machen musste. Vertrieb wurde natürlich immer klassischerweise gemacht, über Messen etc. Angebote werden nachgefasst, sodass klar ist, ein alter Hut. Aber weder Marketing noch Vertrieb musste systematisiert werden. Es musste nicht zusammenhängen, es musste nicht messbar gemacht werden. Und das ist so, es gibt ja diesen Spruch von Henry Ford, ne, irgendwie, weiß mir wieder genau war, aber ich gebe irgendwie mein Marketingbudget aus, so, und die Hälfte davon quasi könnte ich auch in die Tonne kloppen, weil es nicht bringt. Die andere Hälfte hat einen Effekt, aber das Problem ist, ich weiß nicht, welche Hälfte gehört quasi zur Tonne oder zu dem, dass es einen Effekt bringt. Irgendwie so sinngemäß gibt es da einen Spruch. Und genau das ist halt der Fall, ne? Dann wird halt gesagt, okay, ne, meine Inhouse-Marketing-Abteilung oder meine Agentur, mit der ich seit Jahren zusammen bin, stellt mal hier eine Broschüre, da ein Flyer, aber es ist halt nicht messbar. So, eine Broschüre bringt halt in der Regel wenig Umsatz, wenn ich einfach nur eine Broschüre habe, sondern es fehlt einfach ein gesamtes Konstrukt. Und ich glaube, das ist so eine riesige Denkweise, die jetzt in anderen Branchen schon total etabliert ist. Im Softwarebereich, im E-Commerce-Bereich ist es total üblich, dass man halt hergeht und Marketing und Vertrieb misst. Das heißt, es wird quasi gesagt, wir investieren meinetwegen 5.000 Euro im Monat und schauen dann aber auch, kriegen wir irgendwie dementsprechend 10, 20, 30.000 Euro quasi als Gewinnspanne, als Marge im Umkehrschluss wieder raus? Also ist mein Marketing profitabel oder nicht? Und das überhaupt erstmal zu messen. Und in der Industrie wurde das halt nie gemessen. Und dementsprechend, glaube ich, ist auch das Problem, dass alle gerade kapitulieren oder dass sehr, sehr viele kapitulieren und quasi sagen, ja, wir machen nichts, weil einfach nicht das Gefühl überhaupt dafür da ist, dass Marketing messbar gemacht werden kann, dass Marketing profitabel funktioniert. Das geht halt auch in der Industrie sehr gut, weil es gibt mittlerweile Strategien, die man halt genau die richtigen Entscheider erreicht, also Einkäufer, Ingenieure, Geschäftsführer, Inhaber, wie ich die genau erreiche, ohne Streuverlust, mit richtig guten Inhalten, mit richtig guten Kampagnen dort Vertrauen aufbaue und diese Zielgruppe dahin bringe, dass sie halt anfragt. Das geht und das kann ich messen und teilweise kann ich das sogar besser messen als Vertriebsaktivitäten. Und gerade ein großer Maschinenbauer machen auch Anlagen, die halt in der Regel achtstellig dann kosten oder zumindest hoch siebenstellig. Da ist halt auch die Denkweise, neulich wieder im Gespräch gehört, irgendwie ja, Vertrieb ist direkt messbar. Ich weiß, ich gebe x-tausend Euro an Gehältern aus und Marketing kann ich halt nicht messen. Das ist halt die Denkweise, aber stimmt halt nicht, weil Marketing kann man mittlerweile genauso gut messen. Und der Punkt ist dann, und dann habe ich gleich meinen Monolog beendet hier, wenn ich das gut messen kann und ich das so gut einsetze, dann arbeitet auch mein Vertrieb viel effizienter, weil es macht ja gar keinen Sinn, meinetwegen 500.000, 1 Million im Jahr an Gehaltskosten im Vertrieb auszugeben, als Beispiel können auch mehr sein, und zum Beispiel nur 50.000 im Marketing. Da sollte ich vielleicht mal überlegen, was passiert, wenn ich mal 100.000 im Marketing ausgebe, überhaupt mal was im Marketing mache. Wie viel effizienter wird dann das 500.000, 1 Million Gehaltsbudget, was ich ausgebe, weil halt meine Vertriebler sich nicht mehr die Zähne ausbeißen, weil sie nicht bei den richtigen Entscheidern landen oder weil der Vertriebler halt nicht mehr das Problem hat, dass einfach der Vertriebszyklus extrem lang ist, weil das natürlich typischerweise immer so in der Industrie ist, dass es jetzt nicht so ist, dass jemand sofort bestellt, aber man kann das halt systematisch verkürzen. So, und da kann Marketing und Vertrieb Hand in Hand zusammenarbeiten.
Ja, man merkt, du bist da richtig richtig euphorisch und voll in dem Thema drin. So, wir wollen ja auch wirklich was mit erreichen, das heißt, bringt es auch, glaube ich, jetzt nichts hier um heißen Brei rumzureden, sondern auch einfach Klartext zu reden, wie wir es halt sehen, wie wir es halt ja Tag für Tag einfach bei unseren Kunden und auch mit potenziellen Interessenten und anderen Unternehmen, die wir kennenlernen, einfach erfahren. Was würdest du mir jetzt sagen, Erik, ist so vielleicht eine Lösung, wie ich das Ganze angehen kann?
Ja, ich glaube, die Kernpunkte, wie wir es schon besprochen haben, ist erstmal überhaupt anders zu denken und nicht zu akzeptieren, dass man halt stagniert, sondern dass man auch in einer Krisenzeit wachsen kann, und auch nicht zu akzeptieren, dass man sagt, früher war alles besser und in Zukunft wird alles blöd, sondern dass man quasi sagt, okay, das kann auch eine Chance sein, weil in jeder Veränderung steckt irgendwie eine Möglichkeit auch zur Verbesserung, zumindest wenn man es dann richtig angeht. Und dann sich halt aktiv einen Plan zu machen, also sich genau anzuschauen, wer ist eigentlich der perfekte Kunde, mit wem wollen wir arbeiten. Das heißt, was sind das für Unternehmen, welche Größenklassen, was haben die für Probleme, mit wem arbeiten die jetzt zusammen, warum sollten die vielleicht zu mir wechseln, was haben die aber auch vielleicht für Einwände, für Denkweisen in ihrem Markt, so wie wir jetzt über Denkweisen sprechen, die sich bei unseren Kunden im Idealfall verändern, bei unseren Interessenten, haben auch ihre Kunden Denkweisen, die halt nicht mehr vielleicht zeitgemäß sind, wo man einfach mal als Experte in den Markt reingeht und einfach präsent ist und quasi sagt, hey, so und so sehen andere Denkweisen aus, die auch sehr förderlich sind. Das heißt, dass man halt sehr genau sich überlegt, mit wem wollen wir eigentlich zusammenarbeiten und dann halt eine klare Strategie auch definiert, wie kriegt man in dieser Zielgruppe nicht nur Sichtbarkeit hin, sondern auch genug Kontaktpunkte. Bei einem Klassiker ist gerade so, dass halt sehr viel im Markt gesagt wird, ja, man muss jetzt endlich sichtbar werden. Das stimmt ja an sich auch, aber man muss ja halt genau in der richtigen Zielgruppe sichtbar werden. Dort halt auch sehr, sehr viele Kontaktpunkte haben, ne? Weil es gibt ja den Mere-Exposure-Effekt. Da kannst du, glaube ich, ganz gut was zu sagen.
Ja, der Mere-Exposure-Effekt ist ziemlich spannend. Also der besagt, dass wenn ich eine neutral oder eine Werbung gesehen habe und ich nehme sie als Person neutral wahr, also weder positiv noch negativ, dann und ich, je öfter ich sozusagen diese Werbung von dem Unternehmen beispielsweise sehe, desto höher ist die wahrgenommene Expertise, aber auch das Vertrauen, was aufgebaut wird. Und das heißt,
auch Sympathie, ne?
Also Sympathie natürlich. Und das heißt, ich muss einfach Marketing nicht mal in eine Aktion denken oder in drei Aktionen im Jahr oder auf 4 Messen im Jahr gehen und das reicht, sondern ich muss hier halt konstant denken. Ich muss konstant bei meiner Zielgruppe in der Sichtbarkeit sein, mit Mehrwert, der der Zielgruppe halt geboten wird. Gleichzeitig sagt das ja auch diese Studie, ne? Also man hört ja immer so diese Vertriebsgurus oder was man immer so im Vertrieb hört, ja, wir brauchen 7 Kontaktpunkte im Schnitt und dann wird das Unternehmen unser Kunde. Ich glaube, das können sie selber auch ganz gut widerlegen, weil viele Sales-Zyklen manchmal 1,5 Jahre, 2 Jahre gehen, wenn es gut läuft, 3 Monate. Aber es ist jetzt nicht so, dass man direkt wie im E-Commerce sagt, ich bestelle mir jetzt irgendeine Handtasche oder irgendwelche ein paar Schuhe. So. Das heißt, ich meine, die Studie wäre von Google gewesen, korrigiere mich, ich weiß nicht mehr genau, aber dass man irgendwie 150 Kontaktpunkte gerade in ja, erklärungsbedürftigen B2B-Produkten wie dem Maschinenbau in der Industrie benötigt. Und nur so kriegt man es halt dementsprechend hin, um genügend Vertrauen aufzubauen durch diesen Near-Exposure-Effekt.
Ja, das ist halt genau der Faktor. Man muss halt immer wieder präsent sein bei der richtigen Zielgruppe. Und ich glaube, das ist auch wieder so ein Punkt. Häufig wird gesagt, ja, unsere Branche kennt uns schon. Aber nur weil sie jemanden kennt, ist ja noch nicht Kunde. So, wenn sie 100% Marktanteil haben, verstehe ich, wenn sie sagen, okay, wir brauchen kein Marketing machen. Ich meine, selbst Coca-Cola macht Marketing, obwohl jeder Coca-Cola kennt. Ne? Kann man auch mal drüber nachdenken. Aber so, dann würde ich das noch durchgehen lassen. So, aber bei den meisten Unternehmen ist es so, dass gesagt wird, in unserer Nische kennt uns jeder. Wir müssen irgendwie dafür nichts tun, das bringt bei uns nichts. Aber das Problem ist halt, dass man denkt, Marketing ist nur da, irgendwie Bekanntheit zu schaffen. Aber Marketing ist mittlerweile ein Faktor, wie man aktiv Nachfrage erzeugen kann. Also man kann Marketing psychologisch Kampagnen so aufbauen, dass jemand, der einen Bedarf hat, kann jetzt nicht Sand in der Sahara verkaufen, aber jemand, der einen Bedarf hat, und davon gibt es halt 15-20% vom Markt circa, je nach Einschätzung, vielleicht auch mehr, vielleicht auch ein bisschen weniger. Aber es gibt auf jeden Fall einen Prozentsatz, der immer einen Bedarf hat. Und genau diesen Markt kann man halt psychologisch genau die richtigen Botschaften in genau der richtigen Reihenfolge schicken. Und auf einmal ist dieser Kerngruppe des Marktes so weit, dass sie sagt, okay, das ist ja durchaus relevant. Habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, aber eigentlich macht es wirklich Sinn, mal den Lieferanten zu wechseln. Wir sollten wirklich mal mit Firma Muster.
Ja, gerade, guck mal, wenn man überlegt, dass viele ja auch wirklich langjährige Partner haben, aber nur weil man einen langjährigen Partner hat, heißt das ja nicht unbedingt, dass der immer der innovativste und der neueste ist, ne? Gerade heutzutage mit der KI.
Der Beste für einen.
Und der Beste. So, und dann weiß man zum Beispiel gar nicht, Tage mit einem Unternehmen gesprochen, wir sind auch Kunde von einem Kunden von uns und die meinten genau das Gleiche, die haben halt die Konkurrenz, die sind halt immer günstiger, die verkaufen halt immer die Maschine und wenn man dann die Maschine verkauft hat, dann stellt man halt immer fest, dass man die gar nicht so benutzen kann, weil man dann noch 5, 6 Anbauteile braucht, bis dann am Ende sozusagen es wirklich individuell auf einen passt. So. Und dann unser Kunde macht das halt dementsprechend, ist dementsprechend teurer, aber wenn es dann zum Einkäufer geht, so, ja, dann heißt es immer so, ja, die sind ja zu teuer, das macht ja gar keinen Sinn. Ja, wenn man sich das dann mal wirklich mal anschauen würde, aus Produktionssicht macht das halt Sinn. Und das ist halt genau der Punkt, wo ich jetzt gar nicht mehr weiß, worauf ich hinaus wollte.
Ich habe dadurch eine gute Idee bekommen.
Ja, guck mal.
Ja, schau.
Fällt mir bestimmt gleich wieder ein.
Weil der Punkt ist ja auch, ne, gerade aktuell hört man das ja mal, man hat mega Probleme gegen die asiatischen Anbieter quasi sich durchzusetzen, weil ein ganz anderer Preispunkt da ist. Auch hier nochmal das Denkbeispiel, weil man sieht, häufig lernt man nicht so viel aus der eigenen Branche, sondern eher, wenn man in andere Branchen reinschaut. Und auch hier ist es ja wieder so, schaut man sich Apple an. So, ich meine, Apple ist vielleicht auch nicht mehr das, was es mal vor ein paar Jahren war. So muss man auch fairerweise dazu sagen. Aber Apple hat bis heute immer noch den Punkt, dass es faktisch gesehen so nicht das allerbeste Produkt irgendwie in dem Bereich ist. Es gibt wahrscheinlich andere Marken, die irgendwie bessere Features haben, Dinge anders machen, die vielleicht sogar in gewissen Bereichen einfach leistungsstärkere Geräte haben. Trotzdem hängen die Leute an Apple. Und warum hängen sie an Apple? Weil es halt auf einer gewissen Art und Weise geschaffen worden ist die letzten Jahre. Und dazu kommt noch der Punkt, dass selbst wenn man sagt, okay, Apple ist meinetwegen ein bisschen besser oder so, macht der Preisunterschied, den es zwischen Apple gibt und anderen Produkten, macht es meistens, also wird es nicht rechtfertigen, immer wieder das neueste iPhone zu kaufen, das neueste MacBook, wie auch immer. Trotzdem hat Apple das geschafft. Ich glaube, genau das ist so der Punkt, gerade wenn es um die deutsche Industrie gerade geht, so, dass man halt schaut, okay, wie können wir unser Konstrukt aufbauen, unser Unternehmen so positionieren, so präsentieren, dass wir in der Lage sind, auch in Zukunft gute, attraktive Preise durchzusetzen, sich dann natürlich auch solche Themen anzuschauen, das werden wir auch den anderen Experten mal hier haben, wenn es um Prozesse geht etc., natürlich, dass man auch margentechnisch gut dasteht. Aber ein riesiger Punkt ist natürlich die Emotionalisierung. Wie positioniere ich mich nach außen? All diese Dinge. Da kann man wieder von Apple wunderbar lernen, auch als Maschinenbauer, wenn es ein ganz anderer Bereich ist quasi. Ne?
Ja, Maschinenbau in der Nische und gerade wenn man dann halt Alleinstellungsmerkmale hat, die, das weiß ich auch wieder, worauf ich hinaus wollte, genau dieses Unternehmen halt hat, dass sie halt mitdenken, dass dem Kunden so anbieten, wie es braucht, damit es halt auch wirklich funktioniert. Und wenn man nicht sich eine Maschine anschafft, man denkt ja, man hat jetzt was gespart, am Ende funktioniert es aber gar nicht. Und das wissen die Kunden ja vielleicht gar nicht, weil sie schon einen Partner super lang haben. Aber wenn wir ihnen das dementsprechend, wenn er es wöchentlich sieht und dann versteht, oh krass, die sind ja viel besser, die sind viel moderner, die liefern vielleicht viel schneller, haben einen viel besseren Service, dann wird halt genau der Punkt sein, weil sie das verstehen, dass sie dann halt auch den Anbieter wechseln.
Und das Coole ist sogar noch, wenn es nicht nur eine Person im Unternehmen sieht, sondern alle Abteilungen. Also wenn sie es hinkriegen, dass erstmal ihr gesamter Markt sie kennt, das ist so das eine. Dann, dass ihr gesamter Markt über sie die Dinge denkt, die sie quasi wollen, dass der Markt über sie denkt. Das kann man auch systematisch erzeugen. Und dass der Markt quasi dann diesen Bedarf erzeugt. Und das passiert halt nicht, indem nur eine Person das sieht. indem sie nur Kontakt mit einem Einkäufer haben oder nur Kontakt mit einem technischen Leiter, sondern indem halt Geschäftsführung, Inhaber, Einkauf, strategischer Einkauf als auch technischer Einkauf, dass alle diese Personengruppen quasi abgeholt werden und einen Bezug zu ihrem Unternehmen haben. Und das ist halt ein riesiger Vorteil. Und häufig wird das gleich von, also es gibt so zwei Gruppen, die einen denken, ja, das geht gar nicht. So, das ist der eine Punkt. Und die anderen denken, das wäre viel zu teuer. Aber es gibt mittlerweile Strategien. Klar, ein bisschen Budget braucht man dafür, aber es gibt Strategien, wie man das sehr, sehr budgeteffizient hinkriegen kann, weil man ja nur diese eine Zielgruppe erreichen will. Wir wollen ja keine Kampagne machen, wo wir 80 Millionen Personen in Deutschland erreichen wollen, sondern wir wollen ja exakt diese Personen ohne Streuverlust erreichen und das geht. Und das geht sehr, sehr, sehr budgeteffizient messbar. Und so ist dann Marketing Umsatztreiber. Also es kann wirklich nachvollzogen werden, bringt Marketing mehr Umsatz oder nicht. Und das ist ein Hebel.
Ja, und wir haben ja sogar einen Kunden, der hat im letzten Jahr 35% Umsatzwachstum gemacht, nachweisbar durch uns. Also es geht.
Ja.
Ja. Vielleicht auch ein ganz gutes Schlusswort. Wenn sich das für Sie gut anhört und Sie denken, hey, wie kann denn sowas überhaupt aussehen? Und Sie gehören auch zu den Leuten, die sagen, hey, ich will da jetzt mal was verändern und wirklich jetzt nicht mehr abwarten und Tee trinken, wie man so schön sagt, dann buchen Sie sich gerne einfach mal ein kostenfreies Erstgespräch. Das wird dann auch dementsprechend mit mir stattfinden und wir prüfen mal ganz detailliert, wie sind Sie gerade aufgestellt im Marketingvertrieb, wo sehen wir konkreten Handlungsbedarf. Wir würden Ihnen dann dementsprechend auch konkrete Handlungsempfehlungen mitgeben, damit Sie dann am Ende gucken können, kriegen wir selber intern umgesetzt oder vielleicht auch mit unserer Hilfe. Ja, wenn das für Sie jetzt auch interessant geklungen hat und Sie auch es Ihnen jetzt in den Fingern kribbelt und Sie sagen, ja, hey, ich muss jetzt auch mal was tun und nicht mehr nur abwarten und Tee trinken, dann buchen Sie sich gerne über unsere Webseite ein kostenfreies Erstgespräch. Da sprechen wir dann auch beide dementsprechend zusammen und können auch einmal schauen, ja, wie sind Sie gerade im Marketing aufgestellt und im Vertrieb? Wo sehen wir konkretes Optimierungspotenzial und dass wir Ihnen dann dementsprechend auch wirklich Handlungsempfehlungen mitgeben. Und dann können Sie am Ende selber entscheiden, ob Sie die intern zum Beispiel umsetzen oder natürlich auch gerne mit unserer Hilfe.
Planbares Wachstum mit Indumera. Sichern Sie sich jetzt Ihr unverbindliches Erstgespräch.